Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit drei Autorinnen aus drei Generationen. Die große 1931 geborene Ruth Klüger. Ihr Buch Weiterleben ist vor 30 Jahren erschienen und heute eines der wichtigsten deutschen Shoah-Bücher. Außerdem die Journalistin Ece Temelkuran, die 40 Jahre nach Ruth Klüger im türkischen Izmir auf die Welt kam. Und die jüngste, die US-amerikanische Lyrikerin Amanda Gorman. Sie ist erst 24 Jahre alt. Im Studio begrüßt sie Nora Karches. Im letzten Jahr, da hat die Lyrikerin Amanda Gorman ihr Gedicht »The Hill We Climb« vorgetragen bei der Amtseinführung des US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Das Video ihres Auftritts hat heute auf YouTube mehr als 2,5 Millionen Aufrufe. Ein beeindruckendes Beispiel einer geradezu liturgisch inszenierten Spoken-Word-Poetry. Und eine Vision von gesellschaftlicher Gerechtigkeit in den USA. Nach »The Hill We Climb« ist jetzt ihr Gedichtbuch »Was wir mit uns tragen« – »Call Us What We Carry« – in Deutschland erschienen. Michael Braun.
Die erste Frau der Welt, so berichtet es ein antiker Mythos, war nicht die biblische Eva, sondern die aus Lehm geschaffene Pandora. Mit der Geschichte der Pandora ist indes ein großes Unheil verbunden. Denn Pandora öffnet trotz eines strikten Verbots eine geheimnisvolle Büchse, aus der dann zahlreiche Übel und Plagen aufsteigen, ein Sündenfall, der die Menschheitsgeschichte auf die abschüssige Bahn bringt. Die derzeit bekannteste Dichterin der Welt, die gerade erst 24-jährige Amanda Gorman, deren Vortrag des Gedichts »The Hill We Climb« zur Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden eine poetische Weltsensation darstellte, hat nun eine kühne Neudeutung des Pandora-Mythos vorgelegt. In ihrem neuen Gedichtbuch »Was wir mit uns tragen« rückt Gorman die Pandora-Geschichte in einen hochpolitischen Kontext. Die Pandora erscheint in lautpoetischer Nachbarschaft nicht nur mit dem antiken Gott Pan, sondern auch mit der weltweit grassierenden Pandemie. Und die legendäre Büchse der Pandora wird von der jungen Dichterin interpretiert als, so wörtlich, ein offengelassener Krug, ein Vorratsbehälter für Getreide, Öl, Weizen und selbst für die Toten. Amanda Gorman verwandelt hier in ihrem visuellen Poem Pan die Unheilsgeschichte der Pandora in eine Hoffnungsparabel.
Dieses Gefäß nahm alle Plagen auf, allen Schmerz und alle Hoffnungen. Verfallt nicht in Panik, werdet GefährtInnen stattdessen. Was sind wir, wenn nicht die Neugier, die Särge zu öffnen, die wir tragen? Wer sind wir, wenn nicht all die Dinge, die wir loslassen?
Der Appell, wie er hier von einem lyrischen Kollektivsubjekt formuliert wird, ist die dominante rhetorische Figur in den Gedichten von Amanda Gorman. Hier wendet sich ein aktivistisches, lyrisches Wir an die amerikanische Öffentlichkeit, um energisch eine Veränderung der von Rassismus, Diskriminierung und struktureller Gewalt geprägten Verhältnisse einzufordern. Den historischen Rahmen bildet die Corona-Pandemie, die in allen sechs großen Zyklen des Bandes am Ausgangspunkt der lyrischen Reflexion steht. Gorman wählt hier eine konsequent historische Perspektive. Die Krankheit Covid wird nicht als einmaliger Ausnahmezustand betrachtet, sondern im historischen Kontinuum als eine Art Wiederkehr der weltweit grassierenden Influenza, die einst mit dem irreführenden Terminus der spanischen Grippe belegt wurde, obwohl das Virus zuerst im März 1918 in den Vereinigten Staaten registriert worden war. Zu den intensivsten poetischen Exemplen gehören hier die authentischen Tagebuchaufzeichnungen des schwarzen Korporals Roy Underwood Plummer, der im Ersten Weltkrieg als Bausoldat in Frankreich diente und dessen Notate von Amanda Gorman zum dokumentarischen Gedicht umfunktioniert werden.
Es gab diese Verordnung. Das Zusammensein weißer Soldaten mit schwarzen Frauen oder schwarzen Soldaten mit weißen Frauen innerhalb der Grenzen dieses Lagers ist strikt verboten. Weiße wollen sich nicht mischen. Race löste Tausende von Peitschenhieben aus. Seht, wie wir bluten in der Nacht.
Es ist primär die imponierende Wucht solcher historischen Dokumente, die uns für Amanda Gormans Buch einnimmt. Nicht so sehr das Appellative und Gebetshafte ihrer Gedichte, die mitunter nur kraftvolle Zeugnisse einer engagierten Gesinnungsästhetik sind. Tatsächlich beeindruckt jedoch die Formenvielfalt, mit der die Dichterin ihre Themen in Angriff nimmt. Da finden sich weltanschaulich explizite Gedichte neben visuellen Poemen, dokumentarische Gedichte korrespondieren mit sogenannten Erasure-Gedichten und raffinierten Collagen. Die beiden Übersetzerinnen von Amanda Gorman, die Literaturwissenschaftlerin Marion Kraft und die Dichterin und Verlegerin Daniela Seel, haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um dem rhetorischen Arsenal der Dichterin die Poetizität zu bewahren. Sprache ist ein Rettungsboot. Mit dieser Formel definiert am Ende des Buches Amanda Gorman ihren Lyrikbegriff, der sich wesentlich auf nautische Metaphern stützt, auf das Motiv der Fahrt ins Offene auf dem Schiff des Seins. Zu den suggestivsten Gedichten des Bandes gehört das Poem »Regiert«, in dem alte, weiße Machtrituale verhandelt werden. So zelebrierten konservative Weiße während der Pandemie ihren Hegemonialanspruch durch Maskenverweigerung. Dazu Amanda Gorman.
Letztendlich bedeutet Suprematismus, alles dafür zu tun, den eigenen Dünkel aufrecht zu erhalten, selbst wenn man dabei die Seele verliert. Es meint den Mundschutz, der dich schonen könnte, nicht zu tragen, weil das hieße, deine Privilegien abzulegen. Es meint immer, sich zu entscheiden für vergifteten Stolz statt Schutz. Stolz statt Nation.
So schreibt eine schwarze Patriotin, die nicht aufhören wird, den amerikanischen Teufelskreis von Rassismus und Diskriminierung poetisch anzuprangern.
So Michael Braun über Amanda Gorman, was wir mit uns tragen. Call us what we carry. Die Ausgabe ist zweisprachig und übersetzt von Marion Kraft und Daniela Seel. Hoffmann und Kampe, 432 Seiten, 28 Euro. Ece Temelkuran ist Türkin, hat in ihrer Heimat als Journalistin und Juristin gearbeitet. Heute ist sie dort nicht mehr erwünscht, aufgrund ihrer regierungskritischen Äußerungen. 2016, nach dem Putschversuch, hat sie die Türkei verlassen. Derzeit lebt sie in Hamburg. 2019 hat sie in »Wenn dein Land nicht mehr dein Land ist« gezeigt, wie sich die Methoden von Rechtspopulisten in der Türkei, in Europa und den USA gleichen. Luise Samann hat Ece Temelkuran getroffen und mit ihr unter anderem über ihr neues Buch »Wille und Würde – 10 Wege in eine bessere Gegenwart« gesprochen.
Wenn die türkische Autorin Ece Temelkuran an die vielen Vorträge und Lesungen denkt, die sie nach dem Erscheinen ihres letzten Buches überall auf der Welt hielt, dann fällt ihr vor allem das tiefe Schweigen ein, das danach jedes Mal im Saal herrschte. »Wenn dein Land nicht mehr dein Land ist«, erschien in Deutschland im Jahr 2019.
Ich habe in diesem Buch geschrieben, dass Faschismus und Rechtspopulismus keine Besonderheiten meines Heimatlandes, der Türkei, sind, sondern dass sie auch Westeuropa über kurz oder lang erreichen und das hiesige System zerstören werden. Wo immer ich das erklärte, herrschte danach ratloses Schweigen. Irgendwann kam dann die Frage, aber welche Hoffnung gibt es dann noch?
Diese Frage, so Ece Temelkuran, nervte sie. Sie erweckte den Anschein, als ob die Menschen keinerlei Einfluss mehr auf den Lauf der Welt hätten. Als ob es nur die zwei Möglichkeiten gäbe, stumpf und zunehmend sinnlos vor sich hinzuleben oder aber gleich die große Revolution anzetteln zu müssen. Wem beides nicht zusage, der versinke zunehmend in einer allumfassenden Lähmung. Einem Gefühl, in dem alles nur noch fremdgesteuert, schlecht und unveränderbar erscheine. Genau dagegen schreibt Temelkuran nun in ihrem neuen Buch auf knapp 200 Seiten an. Dabei reiht sich Wille und Würde allerdings nicht in die zahllosen Anklageschriften der letzten Jahre ein. Denn allein die ständige Bekundung von Wut ändere rein gar nichts an der Realität, so die Autorin. Im Gegenteil mache sie uns zum, Zitat, idealen Publikum des Faschismus, erschöpft vor Empörung, ohne etwas erreicht zu haben.
Während der Arbeit an diesem Buch habe ich gemerkt, dass es Gefühle gibt, die gerade im Kampf gegen den um sich greifenden Faschismus schlicht überschätzt werden. Hoffnungsvoll sein zum Beispiel oder wütend sein. Diese Gefühle bringen uns nicht weiter. Wir brauchen neue Kategorien.
Temelkurans neues Buch ist eine Suche nach genau diesen Kategorien. Weniger eine Gebrauchsanweisung, wie der Untertitel 10 Wege in eine bessere Gegenwart fälschlicherweise vermuten lässt. Gemeinsam mit ihrer Leserschaft begibt sich die Autorin auf die Suche nach Wegen aus der um sich greifenden Lähmung unserer Zeit. Aber auch nach, Zitat, unanfechtbaren Wörtern, um die wir uns bei den Verhandlungen mit unserer Gegenwart einmütig scharen können. Denn eins ist für die Autorin klar.
Das Wort Demokratie reicht dafür nicht mehr aus.
Stattdessen schlägt Temelkuran die titelgebenden Begriffe Wille und Würde vor. Beides Grundvoraussetzungen, so glaubt sie, damit der Marsch der Machtlosen, der längst begonnen habe, zum Erfolg führt. Vor allem in Krisen zeige sich sein Potenzial. Bei den Gezi-Protesten in ihrer Heimat Türkei, auf dem Tahrirplatz in Kairo oder auch bei den Protesten nach dem rassistischen Mord an George Floyd. Ece Temelkuran springt in ihren Beschreibungen zwischen Istanbul und Kairo, Zagreb, Brüssel und Palästina hin und her. Manchem mag das zu viel sein, langweilig jedenfalls wird es beim Lesen nicht. Das liegt auch und vor allem an ihrem fast schon trotzigen und zugleich erfrischenden Grundton. Vieles von dem, was in Wille und Würde beschrieben wird, hätte die Autorin zu einer verzweifelten, zynischen Person werden lassen können, die sich nur noch abwendet. Genau das aber tut sie nicht. Denn das Enttäuschtsein über die Menschheit, so schreibt sie, sei eine wirklich banale Reaktion. Ein Liebeskummer, der keinerlei Anstrengung abverlangt.
Luise Samann über Ece Temelkurans Buch Wille und Würde – 10 Wege in eine bessere Gegenwart. Erschienen bei Hoffmann und Campe, 192 Seiten, 22 Euro. Ruth Klüge hat begonnen, Gedichte zu schreiben, nachdem sie mit 12 mit ihrer Mutter in das KZ Theresienstadt deportiert wurde. Es folgte Auschwitz-Birkenau, nach Kriegsende die Emigration in die USA. 1992, da war sie über 60, hat sie ihre Erinnerungen unter dem Titel Weiterleben auf Deutsch veröffentlicht. Ruth Klüge hat auch das Hörbuch eingesprochen, darin die folgende Passage.
Auch von mir melden die Leute, die etwas Wichtiges über mich aussagen wollen, ich sei in Auschwitz gewesen. Aber so einfach ist das nicht, denn was immer ihr denken mögt, ich komme nicht von Auschwitz her, ich stamme aus Wien. Wien lässt sich nicht abstreifen, man hört es an der Sprache. Doch Auschwitz war mir so wesensfremd wie der Mond. Wien ist ein Teil meiner Hirnstruktur und spricht aus mir. Während Auschwitz der abwegigste Ort war, den ich je betrat. Und die Erinnerung daran bleibt ein Fremdkörper in der Seele, etwa wie eine nicht operierbare Bleikugel im Leib. Auschwitz war nur ein grässlicher Zufall.
Tedel von Wallmoden ist der Verleger des Wallstein Verlags. Er hat Weiterleben vor 30 Jahren veröffentlicht. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, welche Bedeutung hat das Buch für Ihren Verlag heute?
Die Bedeutung von Ruth Klügers Buch Weiterleben, eine Jugend, kann man für den Wallstein Verlag und für mich persönlich eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen. Wenn Sie sich vorstellen, dass im Sommer 1992 das Buch erschien und der Verlag zu dem Zeitpunkt vielleicht 2 Dutzend Bücher überhaupt verlegt hatte und in so einem Moment erscheint ein Buch, mit dem niemand so richtig gerechnet hat, weil die Autorin ja nicht bekannt war außerhalb der wissenschaftlichen Sphäre. Und plötzlich wird dieses Buch ein Riesenbestseller, dann ist das natürlich das eigentlich, was sich alle jungen Verlagsgründer wünschen, dass man früh einen Bestseller hat. Und das trat genau damals ein, allerdings nicht sofort.
Wie ist die Publikation von Weiterleben 1992 denn konkret zustande gekommen? Sie kannten die Autorin ja bereits vorher.
Ja, Ruth Klüger war 1985 als Gastrednerin auf dem großen Germanistenkongress in Göttingen gewesen. Und dann passierte, wie man ja auch im Buch nachlesen kann, 1989 einen Unfall. Sie wurde von einem Fahrradfahrer in Göttingen unglücklich angestoßen, stürzte und im Aufwachen aus einem Schädelhirntrauma noch im Klinikum hat sie dann mit einem Laptop, den sie damals schon besaß, angefangen, diesen Text zu schreiben. Und wir waren alle hingerissen von dieser Art, über den Holocaust zu schreiben, ohne nochmal die Schrecken im Detail zu reproduzieren, sondern einfach die Problematik des Weiterlebens darzustellen, zu schildern, wie man über bestimmte Dinge gar nicht so einfach reden kann. Und Das findet sich ja in so vielen Szenen dieses Buchs unglaublich eindrucksvoll dargestellt.
Können Sie sich erinnern an den Moment, als Sie entschieden haben, dass Sie dann dieses Buch verlegen werden?
Ich kann mich genau erinnern, als das Manuskript in unseren Kreisen kursierte, habe ich ihr gesagt, ich würde mich riesig freuen, dieses Buch verlegen zu dürfen. Dann war sie hoch erfreut und sagte, ja, das wäre ihr eigentlich auch ein angenehmer Gedanke, aber ein guter alter Freund habe dieses Manuskript seinem Verlag schon vorgeschlagen und diese Entscheidung müsse man auf jeden Fall abwarten. Dieser gute alte Freund war Martin Walser, der Surkamp Verlag lehnte ab und damit hatte ich das Buch. Und ich dachte, wenn ich mich komplett täusche und außer mir findet das niemand so gut und niemand wird das kaufen, dann sollte ich vielleicht auch mit diesem Verlag aufhören. Der eigentliche Durchbruch des Buches wurde aber dadurch erreicht, dass Marcel Reich-Ranitzky es im Februar 1993 im Literarischen Quartett besprochen hat. Und das war die wirkungsvollste Sendung, die dieses Literarische Quartett überhaupt jemals gehabt hat. Jedenfalls hat Reich-Ranitzky später immer wieder als Beweis für den Erfolg und die Wirkung seiner Sendung Weiterleben als Beispiel angeführt, dass es ganz unbekannte Bücher in einem ganz unbekannten Verlagskontext eben durch das Literarische Quartett zu solcher Resonanz bringen könnten. Und so war es dann. Das Literarische Quartett verkaufte alleine ca. 150.000 Exemplare des Buches in etwas über 2 Monaten. Das war damals schon sehr viel und ist auch heute eine riesige Kategorie. Also über 100.000 verkaufte Exemplare, das gelingt nur den wenigsten Büchern.
Jetzt haben Sie gesprochen über den durchschlagenden Erfolg, den dieses Buch nicht von Anfang an, aber dann doch mit der Zeit erreicht hat. Ruth Klüger ist ja eine der wenigen prominenten weiblichen Stimmen der Shoah-Literatur. Im Buch, da erzählt sie eine Episode mit ihrem Mann, der im Zweiten Weltkrieg als amerikanischer Soldat nach Deutschland gekommen ist. Und später dann hat er als Historiker an der University of Berkeley europäische Geschichte unterrichtet. Hier ist ein Auszug aus dem Hörbuch, gelesen von der Autorin selbst.
Oft erzählt er mir, wie kalt der Winter 44-45 für ihn war. Einmal fasste ich mir ein Herz und sagte, dass ich selbst den harten Winter, von dem die Rede sei, ohne die guten Decken, die warme Kleidung und die ausreichenden Rationen der amerikanischen Streitkräfte und daher sehr genau im Gedächtnis habe. Er gerät aus der Fassung, weil ich ihm Erinnerungen auftische, die mit seinen konkurrieren. Da habe ich gelernt, dass die Kriege den Männern gehören.
Herr Walmoden, Sie kannten Ruth Klüger persönlich. Welchen Stellenwert hatte für Sie die Tatsache, die Shoah anders als Primo Levi oder Imre Kertész als Mädchen, als Frau erlebt zu haben?
Ruth Klüger hat immer wieder das Argument gebracht, dass der Völkermord an den europäischen Juden und der Krieg, in dessen Rahmen diese Verbrechen möglich wurden, eine Angelegenheit der Männer gewesen sei. Das hat natürlich Leser teilweise provoziert. Es ist dem Buch auch manchmal eine überzogene feministische Haltung vorgeworfen worden. Aber das war dezidiert Ruth Klügers Position, dass der Krieg und die Gewalt eben etwas strukturell Männliches gewesen sei. Wobei sie natürlich nie übersehen hat, dass die Geschichtswissenschaft auch Täterinnen natürlich kennt in diesen Zusammenhängen, aber dass es doch überwiegend eine männerdominierte Gewaltgeschichte ist, die wir gemeinhin mit der Bezeichnung Holocaust meinen, der Völkermord an den europäischen Juden.
Wie fiel denn Martin Walsers Reaktion auf das Buch aus? Er tauchte ja als die Figur Christoph darin auf.
Ruth Klüger hat seit der frühen Bekanntschaft in Regensburg nach dem Krieg brieflichen Kontakt zu Martin Walser gehabt. Und er hat das Manuskript gelesen, hat sich sofort natürlich in der Figur des Christoph erkannt, war hingerissen von dem Text. Und wann immer ich Martin Walser treffe oder getroffen habe, spricht er immer voller Bewunderung von der Autorin, von der Schriftstellerin, von der Dichterin Ruth Klüger. Also von seiner Seite ist es eine tiefe Freundschaft, die von großer Bewunderung für die Autorin Ruth Klüger geprägt ist.